Hallo und herzlich willkommen im Podcast Signals for Life, ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für biomedizinische Technik im VDE. Für alle, die die DGBMT noch nicht kennen oder sogar das erste Mal davon hören, die Deutsche Gesellschaft für biomedizinische Technik ist eine Fachgesellschaft des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Ich bin Liv Presser und freue mich total, Sie heute hier herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer allerersten Folge. Die DGBMT bringt hier ExpertInnen aus der Industrie, aus der akademischen Forschung und auch aus dem klinischen Umfeld zusammen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schlaf. Ja, ich glaube, Schlaf, das ist was, das wir alle kennen. Also irgendwann gehen wir ja zu Bett und dann schlafen wir. Und ich glaube, die meisten von uns kennen es auch, mal eine unruhige Nacht zu haben. Vielleicht träumt man mal ganz verrückt. Und auch so stressbedingte Einschlafprobleme vor einer Klausur oder eben einem wichtigen Tag ist, glaube ich, vielen bekannt. Andere haben dahingegen schon vermehrt mit Problemen oder Schwierigkeiten beim Schlafen zu tun. Und da fragt man sich natürlich, was steckt denn hinter dem Schlafen? Was ist das überhaupt? Und was haben sogenannte Schlaf-Apps, die immer populärer werden, damit zu tun? Und helfen die wirklich? Heute sitzen hier mit mir zwei Somnologen, also zwei Schlafexperten. Und die würde ich doch zu Beginn erstmal bitten, sich vorzustellen, bevor wir dann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Herr Professor Dr. Malberg, bitte.
Ja, also ich bin Hagen Malberg, ich bin der Ingenieur bei uns, von uns beiden, habe Medizintechnik studiert, schon lange großes Interesse am Schlaf und vor allen Dingen an technischen Systemen zur Analyse und im Endeffekt auch zur Verbesserung des Schlafs. Und die Somnologen gibt es eigentlich in zwei Richtungen. Man muss dazu eine spezielle Prüfung machen, um Schlafuntersuchungen durchzuführen. Und die eine Richtung, das wird der Moritz Brandt gleich erklären, aber man kann Somnologe werden, auch ohne Medizin studiert zu haben, nämlich zum Beispiel Physiker oder Ingenieur zu sein. Man muss also eine Prüfung ablegen, bei der deutschen oder bei der europäischen Gesellschaft, bei der amerikanischen Gesellschaft geht es auch. Und das befähigt einen, schlafmedizinische Untersuchungen durchzuführen, also ein Schlaflabor zu betreiben und Schlaf zu charakterisieren. Allerdings darf man, wenn man nicht approbiert ist, keine Patienten damit behandeln, sondern allein nur zu wissenschaftlichen Gründen.
Dann hake ich da gleich ein und mache an der Stelle weiter und möchte mich selber kurz vorstellen. Moritz Brandt, ich bin sozusagen der Arzt von uns beiden, genauer gesagt Neurologe. Ich habe also Medizin studiert und in Leipzig und später an der Charité. Ich bin seit 2006 in der Neurologie am Uniklinikum hier in Dresden und habe 2010, glaube ich, erstmals so in die Schlafmedizin gefunden und hier vor 5 Jahren die Leitung des Schlaflabors übernommen. Schlafmedizin ist letztlich nicht ausfüllend, muss man auch sagen, an einem Klinikum. Es ist ein kleiner Bereich und daher mache ich neben der Schlafmedizin hier auch die neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere Demenzerkrankungen, leite das Demenzzentrum und die Akutgeriatrie. Das sind sozusagen die drei Aufgabenfelder, die ich hier in der Neurologie und der Klinik habe.
Vielen lieben Dank. Jetzt wissen wir schon mal, es gibt zwei Wege, um ein Somnologe zu werden. Und wir wissen jetzt auch, wir haben hier offensichtlich einen Technikexperten, Professor Dr. Malberg, und einmal einen medizinischen Experten, Dr. Brandt, am Start. Und was mich natürlich interessiert und natürlich all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, gerade weil Schlaf ja so wichtig für unseren Körper ist, was ist denn Schlaf überhaupt? Also warum müssen wir überhaupt schlafen und können nicht einfach mal 24 Stunden durcharbeiten?
Genau, das ist also eine ganz, ganz gute und ganz wichtige Frage, mit der sich eigentlich die Schlafforschung schon lange auseinandersetzt. Wenn man mal Schlaf versuchen möchte, so ganz allgemein zu definieren, dann kann man am ehesten sagen, Schlaf ist ein täglich wiederkehrender, absolut lebensnotwendiger, wie Sie schon angedeutet haben, und stets vorübergehender Bewusstseinsverlust. Also Schlaf ist nicht nur durch die äußere Ruhe gekennzeichnet. Ich meine, das macht den Schlaf auch aus. Aber wenn es auch bei dem Schlaf nur darum gehen würde, sich auszuruhen oder Energie einzusparen, dann müssten wir das Bewusstsein nicht verlieren. Also das, was den Schlaf vor allem charakterisiert oder definiert, ist eben die Veränderung der Hirnfunktion in diesem Moment. Und da liegt auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage, warum schlafen wir eigentlich, welche Funktion hat der Schlaf? Da sind noch ganz, ganz viele Fragen offen. Da ist es ja eben so ein spannender Bereich auch. Aber wir wissen inzwischen, dass der Schlaf zum Beispiel wichtig ist, um Gedächtnisinhalte zu festigen oder dass auch bestimmte strukturelle Veränderungen im Gehirn stattfinden während des Schlafes. Ganz allgemein kann man sagen, dass Schlaf letztlich dazu da ist, ein Gleichgewicht herzustellen. Also sprich, alle Veränderungen, die im Gehirn auftreten, während wir im Wachzustand sind, werden wieder resettet während des Schlafes, um wieder eine gewisse Homöostase herzustellen und wieder bei Null zu starten. Das bezieht sich zum Beispiel auch auf die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und insofern ist der Schlaf halt auf dieser Ebene ein ganz essentieller Zustand. Also Schlaf ist sozusagen die Voraussetzung dafür, wach sein zu können.
Das Thema Schlaf ist natürlich auch für Ingenieure hochrelevant und vor allen Dingen auch wissenschaftlich interessant. Da hat sich eigentlich die Denkensweise, auch die wissenschaftliche Herangehensweise ziemlich geändert. Früher ist man ja, hat gesagt, ja, man nimmt einen Patienten, legt ihn schlafen und man sagt ja, man schläft sich gesund, was ja durchaus auch stimmt. Aber man hat diese Prozesse im Schlaf gar nicht richtig verstanden. Man hat gedacht, man legt einen Patient abends ins Bett und der ist dann morgens praktisch konserviert wieder wie am Abend vorher, nur ein bisschen besser. Dass im Schlaf auch tatsächlich richtig viel passiert, ja, dass Prozesse ablaufen, das ist erst in den allerletzten Jahren, vielleicht seit etwa 10 Jahren, überhaupt erst erforscht worden, was läuft da überhaupt ab. Und es ist nur nicht nur die Schlafmedizin allein, also im Krankenhaus mit dem Schlaflabor, sondern es sind vor allen Dingen auch technische Anwendungen, wo uns der Schlaf interessiert. Man darf jetzt nicht trennen, nur zwischen Nacht und Tag. Eigentlich gehört das zusammen. Wenn man schlecht schläft, ist auch die Tagesleistung nicht so gut. Umgekehrt auch, wenn man tagsüber sehr im Stress ist, ist die Nacht auch nicht immer optimal. Also die Zusammenhänge zwischen Tag und Nacht zu erforschen und vor allen Dingen auch technische Systeme zu entwickeln, die dieses Wechselspiel charakterisieren können. Und wir haben ja jetzt auch Apps und Fahrerassistenzsysteme und verschiedene andere Systeme, wo ich denke, das ist auch für einen Ingenieur höchst spannend, hier praktikable Lösungen zu finden.
Sie haben das ja jetzt gerade schon angesprochen, dass Schlafforschung etwas ist, was vor allen Dingen auch in den letzten Jahren nochmal an Interesse gewonnen hat. Und ich frage mich da natürlich, was ist denn Schlafforschung? Also wie und wozu wird geforscht? Wo wird auch geforscht? Was verstehen wir überhaupt darunter?
Ja, ich glaube, man kann allgemein sowohl bei der Schlafforschung als auch Schlafmedizin sagen, dass es wahrscheinlich kaum einen Bereich gibt, der so interdisziplinär und berufsgruppenübergreifend bearbeitet wird. Jetzt mal auf die Medizin bezogen. Schlafmedizin spielt sich klar in der Neurologie, in der Psychiatrie ab, also sozusagen in den Kopfdisziplinen, weil, wie gesagt, der Schlaf halt im Kopf entsteht und für den Kopf ist. Aber ist genauso relevant auch für Internisten, Lungenärzte, Kardiologen, HNO-Ärzte und Psychologen letztlich auch. Und Gleiches gilt für die Schlafforschung, wo man einfach differenziert zwischen der Grundlagenforschung. Wir haben es ja eingangs schon kurz angesprochen, was ist eigentlich so die Funktion des Schlafes, was passiert da physiologisch, warum schlafen wir, die Beantwortung dieser Fragen. Dann natürlich spezielle Erkrankungen und auch die Versorgungsforschung und dann natürlich ein ganz großer und ganz wichtiger Bereich, eben die Zusammenarbeit mit eben nichtmedizinischen Disziplinen und die Erforschung neuer technischer Methoden, sowohl Hard- als auch auf Software-Ebene, um Schlaf besser zu erforschen. Eben nicht nur der Schlaf, wie Professor Malberg schon sagte, sondern eben vor allem auch den Zustand am Tage. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich auch, dass wir die Patienten bemerken ja ihre Schwierigkeiten am Tage. Und entsprechend gilt es auch, genau diese Zustände mit zu messen, nicht nur den Schlaf sich anzugucken.
Ja, ich denke schon, das ist voll im Umbruch, dieses Fachgebiet. Man muss sich vorstellen, wenn man Schlaf richtig schlafmedizinisch untersuchen will, braucht man einen ungeheuren technischen Aufwand. Ja, man kommt in ein Schlaflabor, das sind also Betten, da haben sie bis zu 32 Elektroden werden an der Körperoberfläche befestigt und da werden unheimlich große und viele Signale aufgenommen. Das muss irgendwie sinnvoll analysiert werden, automatisiert analysiert werden. Also es gibt einen sehr großen technischen Aufwand, das zu betreiben. Und da ist gerade für die Medizintechnik ein ganz wichtiges Gebiet entstanden, dass man sagt, wie können wir diese Technologie verbessern? Wie können wir sie beispielsweise aus dem Schlaflabor auch in die häusliche Umgebung transferieren? Und wir wissen das alle, dass es Apps gibt, es gibt Uhren, also verschiedene kleinere Systeme, die sich heutzutage auch mit dem Schlaf beschäftigen, die also gewisse Parameter, einfache Parameter damit messen können. Und das ist natürlich auch aus interdisziplinärer Sicht hochrelevant. Aber die eigentliche Schlafforschung, wie wir sie jetzt kennen, also um das zu charakterisieren, das macht man eigentlich im klinischen Schlaflabor oder in einem experimentellen Schlaflabor, so wie wir das hier an der TU Dresden haben.
Ich habe tatsächlich zwei Bekannte, die erst kürzlich beide in Schlaflabore mussten. Die eine Person leidet schon seit über 10 Jahren an Schlafstörungen. Also sie kommt wohl nicht in eine Tiefschlafphase und schläft deshalb, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht richtig und nicht durch. Und die andere Person, ganz anderes Phänomen, sehr bekannt, gesellschaftlich negativ behaftet, schnarcht ganz fürchterlich laut und ist deshalb auch in ein Schlaflabor gekommen. Und ich frage mich natürlich schon, wie das dann konkret aussieht. Also Professor Malbeck, Sie hatten das ja schon angedeutet, aber wie funktioniert dann die Schlafdiagnostik? Also stellen wir uns jetzt mal vor, einer meiner beschriebenen PatientInnen kommt zu Ihnen ins Schlaflabor. Was passiert dann?
Was wir im Schlaflabor aufzeichnen, sind eben, wie Herr Marek schon sagte, 32 Biosignale. Es geht vor allem darum, dass man zum Beispiel mit dem EEG die Hirnströme aufzeichnet, weil wir auf der Grundlage der Hirnströme unterscheiden können, ist jemand zum Beispiel im Tiefschlaf oder hat er, wie Sie eben angedeutet haben, zu wenig Tiefschlaf? Wie sind die Traumschlafphasen? Wie ist überhaupt die gesamte Schlafarchitektur? Gibt es viele Unterbrechungen des Schlafs? Das kann man alles auf der Grundlage der EEG-Elektroden, also der Hirnströme, messen. Da spielt auch eine Rolle, um verschiedene Schlafstadien voneinander differenzieren zu können, dass wir uns die Augenbewegung angucken, auch mit Oberflächenelektroden und auch den Muskeltonus, weil sich die Schlafstadien voneinander differenzieren bezüglich der Anspannung der Muskulatur. Dann werden weitere Körpersignale wie die Atmung, die Sauerstoffsättigung, ein EKG und natürlich auch ein Video mit aufgezeichnet. Patienten, die leiden darunter, dass sie ungewöhnliche Verhaltensweisen während des Schlafes aufweisen, woran sich am nächsten Tag aber gar nicht erinnern. Also das Schlafwandeln oder dann gibt es das Ausagieren von Trauminhalten. Das ist dann was anderes als das Schlafwandeln. Das nennt man REM-Schlafverhaltensstörung. Das sind alles auch relevante neurologische Erkrankungen, die man halt im Schlaflabor dann entsprechend auf diese Art und Weise diagnostizieren kann. Und vom Ablauf ist es eben so, wir machen es meist so, dass die Patienten 2 Nächte im Schlaflabor verbringen. Das sehen die Krankenkassen manchmal nicht so gerne. Es ist aber sinnvoll, dass wir eine Adaptationsnacht haben, insbesondere wenn es um neuropsychiatrische Krankheitsbilder geht, weil die Patienten natürlich in so einer ungewohnten Umgebung eben plus diese ganze Kabellage nicht unbedingt eine repräsentative Nacht verbringen. Zieht wieder so ein bisschen auch darauf ab, oder es zeigt nochmal, wie wichtig es ist, auch neue technische Ansätze zu entwickeln, um von dieser Hospitalisierung und Verkabelung wegzukommen, um trotzdem eine gute Schlafdiagnostik zu machen. Und wenn wir organische Ursachen für die Schlafstörung finden, wie zum Beispiel das von Ihnen berichtete Schnarchen bei der Bekannten, wir sehen das so, dass es behandelt werden müsste, dann kann man die 2. Nacht schon gleich für eine Therapienacht nutzen. Das kann zum Beispiel bedeuten beim Schnarchen, wenn es nicht nur Schnarchen ist, sondern wirklich auch relevante Atemaussetzer, wo es zu Sauerstoffentsättigung kommt, wo wir richtig sehen, dass der Schlaf tatsächlich gestört ist, dass wir dann eine Maskentherapie oder CPAP-Therapie in der 2. Nacht schon anwenden, um die Atemaussetzer oder zu behandeln, indem wir die Atemwege offen halten. Bei der ersten Patientin vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Das ist immer höre ich auch häufig, dass so in der Anamnese schon rauskommt, ich habe zu wenig Tiefschlaf. Eigentlich ist es ja was der Patient gar nicht wissen kann, wenn er nicht schon mal im Schlaflabor war. Keiner weiß, ob er Tiefschlaf hat oder nicht. Ein indirekter Hinweis kann vielleicht sein, wenn man sich halt nicht wirklich erholt fühlt. Aber genau daher ist eine Schlaflaboruntersuchung halt auch wichtig, um zu gucken, ist es denn? Ist da wirklich der Tiefschlaf zu wenig da oder ist es doch was anderes, was dazu führt, dass der Patient tagsüber schläfrig ist oder sich nicht erholt fühlt?
Ja, ich denke, das ist schon sehr gut aufgeführt worden, was wir für einen großen technischen Aufwand betreiben müssen, um diese Schlafphänomene, also Phänomene, die eigentlich bei uns jeden Tag auftreten können, überhaupt erfassen können. Also wirklich bis 32 Kabel verteilt am Körper, damit schlafen sie mit Sicherheit schlecht. Also das ist ganz klar. Und deshalb ist es eigentlich für uns aus der Medizintechnikforschung auch eine sehr große Motivation, hier neue Messverfahren zu finden und auch zu validieren, neue Auswertealgorithmen und vielleicht sogar auch völlig neue Signale zu finden, dass wir diesen ungeheuren großen Aufwand auch einsparen können, dass wir den wirklich substituieren können und sagen können, eines Tages haben wir vielleicht eine Matratze, die legen wir praktisch unter das Bettlaken drunter und bekommen ähnliche Signale, wie wir das jetzt mit dieser Vollverkabelung machen. Also ich sehe schon darin einen großen Bedarf. Das ist ein sehr teures Verfahren, die Schlafdiagnostik. Es ist ein Thema, was bei sehr vielen Patienten oder auch Menschen, die gestresst sind, auftreten. Aber ich denke, dass es da doch einen großen Bedarf gibt, hier neue technische Lösungen zu finden.
Genau, vielleicht kann ich an der Stelle noch mal ergänzen. Genau, absolut. Die neue Entwicklung neuer Technik und aber auch mit der Entwicklung neuer Technik eine differenziertere Herangehensweise, weil neue Technik oder Vereinfachung der Ableitmöglichkeiten bedeutet ja auch, dass wir eben durch vereinfachte Signale ähnliche Informationen bekommen. Das optimiert man ebenfalls nochmal auf der Ebene, wenn man wirklich gezielt für bestimmte Fragestellungen verschiedene Methoden hat und verschiedene Ableitmöglichkeiten, bestenfalls zu Hause und kontaktlos hat, um dann schon gezielt Fragestellungen, also schlafmedizinische Fragestellungen, auf einfache Art und Weise zu beantworten. Das ist vielleicht auch insofern ein wichtiger Aspekt, jetzt mal aus medizinischer Sicht. Viele Schlafmediziner kriegen immer so ein bisschen Angst, wenn sie hören, oh, die wollen irgendwie die Technik vereinfachen, dann wird das Schlaflabor doch überflüssig. Ist natürlich ein Quatsch. Nein, das bedeutet eher, wenn wir die Screening-Verfahren erweitern und mehr Möglichkeiten haben, dass natürlich auch mehr Erkrankungen und behandlungsbedürftige Erkrankungen aufgedeckt werden und wir auch mehr Patienten helfen können. Und es ist die Aufgabe letztlich der Mediziner, dann die Befunde zu interpretieren oder eben die gezielte Diagnostik, auch die weiterentwickelte, mit den Ingenieuren gemeinsam weiterentwickelte Diagnostik dann auch gezielt einzusetzen.
So wie ich Professor Malberg auch verstanden habe, ist es ja letztendlich so, also was sich jetzt erstmal nach ein bisschen Komfort anhört mit einer Matratze, die man im besten Fall auch noch mit nach Hause nehmen kann, dass man dadurch aber eben ein viel besseres Schlafempfinden nachstellen kann als letztendlich eben in einem Schlaflabor. Also wo man an all diese Geräte angeschlossen ist mit unfassbar vielen Kabeln. Und dann ist es ja, und damit schließe ich, glaube ich, auch nur den Kreis nochmal zu Ihnen, wahrscheinlich auch eine genauere Diagnostik. Denn man findet wahrscheinlich ja besser oder eher in das Schlafgefühl oder in die Schlafsituation, die man von zu Hause aus kennt und kann somit im Endeffekt den Leuten eine genauere Diagnostik stellen und dementsprechend ihnen viel, viel besser helfen. Also ich finde, es klingt schon mal sehr spannend, worauf wir uns da in Zukunft einstellen dürfen. Und das ist ja nur ein kleiner Ausblick. Sie beide sind ja nun Teil eines Forschungsteams. Also es ist ja nicht so, dass Sie jetzt jeder separat für sich forschen und sich heute hier mal zusammengetroffen haben, sondern Sie beide forschen ja zusammen. Und das ist natürlich besonders spannend, wozu forschen Sie beide? Also wir haben ja jetzt gelernt, bei dem Thema Schlaf gibt es unfassbar viele Bereiche, zu denen man forschen könnte. Also für all diejenigen, die eventuell mal eine Promotion anstreben. Hier ist ein Gebiet, da gibt es noch ganz, ganz viele Bereiche, zu denen ihr unbedingt forschen könnt und forschen müsst, ja eigentlich. Und ich möchte mich aber jetzt erstmal wieder auf Sie beide konzentrieren und sagen, also womit beschäftigen Sie sich eigentlich genau? Und spannend finde ich da auch immer die Frage, wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Thema gekommen?
Ja, das Thema, was wir zusammen bearbeiten, ist ein großes Forschungsprojekt, das nennt sich Teleschlafmedizin. Das ist, das Wort Telemedizin wird ja häufig in der klinischen Versorgung heute verwendet. Das heißt konkret, dass man aus dem häuslichen Umfeld Signale in einer hohen klinischen Qualität erfassen kann. Und was wir in diesem Projekt hier gemeinsam bearbeiten, ist, dass wir Daten aus dem häuslichen Umfeld und vor allen Dingen auch aus der Klinik fusionieren. Ja, die Daten sind jetzt also nicht nur einzeln, sondern sie werden fusioniert, dass praktisch der behandelnde Arzt einen Blick hat auf nicht nur das, was er in der Klinik gemessen hat, sondern auch einen Blick darauf, wie sich der Patient zu Hause verhält, ob praktisch diese CPAP-Therapie erfolgreich ist. Wir integrieren dort zusätzlich neue Technologien, die bei uns im Institut entwickelt werden. Das sind vor allen Dingen kontaktlose Verfahren. Das heißt, das sind Verfahren, die wir etwa aus einem Meter Entfernung, wo wir dort Körpersignale, Vitaldaten messen können, ohne dass der Patient direkt einen Sensorkontakt hat oder ein Kabel hat, sondern das ist praktisch eine Frage des Komforts. Und wir entwickeln zusätzlich damit auch Auswertealgorithmen, die es dem Somnologen erleichtern, diese riesengroßen Massendaten einfach zu charakterisieren. Also das sind Verfahren der künstlichen Intelligenz, die wir hier entwickeln zur Charakterisierung von Schlafphasen. Das heißt, wir haben also einen neuen Ansatz, Daten zu fusionieren aus verschiedenen Datenquellen. Wir haben neue Sensortechniken, die also nicht von der Körperoberfläche, sondern aus der Distanz Schlafphasen aufnehmen. Und wir entwickeln gemeinsam Schlafphasen-Klassifikationsalgorithmen, damit wir die entsprechenden, ja sagen wir mal, krankhaften Phänomene, die im Schlaf auftreten können, automatisiert mit KI-Algorithmen detektieren. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Fragestellungen. Das ist auch ein größeres Team dabei. Und da kommen natürlich für die Zukunft alle möglichen anderen Fragestellungen noch mit dazu. Beispielsweise, ob man auch Apps oder andere Systeme dort mit integrieren könnte, wenn die eine gewisse Qualität haben, wer überall dort zugreifen kann. Aber das ist, sagen wir mal, schon wirklich etwas Strategisches, was uns dort beide antreibt, das voranzubringen.
Man kann wirklich nur sagen, dass es macht unglaublich Spaß, da so in diesem Team zusammenzuarbeiten, weil wir durch diese enge Kooperation, jetzt mal aus medizinischer Sicht, mit den Ingenieuren zusammen und Informatikern ganz neue Fragestellungen, die uns schon lange durch den Kopf gehen, bearbeiten können. Ich glaube, da ergänzen wir uns halt ganz gut. Ne? Wir wissen sowohl im Versorgungsbereich, was brauchen die Patienten, wie können wir da auch die Versorgung so für den Patienten besser machen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung aber auch wirtschaftlicher Aspekte, also dass man Wiedervorstellungen, unnötige verhindert oder reduziert und genau die Patienten rausselektiert, die vielleicht dringender jetzt nochmal zeitnah zum Schlafmediziner gehen sollten, dadurch, dass ein Monitoring auch zu Hause stattfindet. Und andererseits aber auch nicht nur in der Versorgungsforschung, sondern auch Grundlagenforschung. Also hat er eingangs schon gesagt, dass so dieser, was passiert, wofür ist der Schlaf da, was passiert auch im Gehirn, das sind auch Dinge, die uns beschäftigen. Und mit den neu entwickelten Algorithmen und Einsatz von KI ergeben sich natürlich auch für einen Grundlagenschlafforscher da ganz neue Möglichkeiten und Herangehensweisen, da auch Zusammenhänge von zum Beispiel Schlaf- und Demenzerkrankungen besser aufdecken zu können und untersuchen zu können. Also ganz, ganz wichtig, dass hier man auch berufsgruppenübergreifend zusammenarbeitet.
Ja, ich glaube, interdisziplinäre Forschung ist immer ein Gewinn. Zumindest ist das eine Schlussfolgerung, zu der ich in meiner, ja, im Vergleich zu Ihnen kürzeren wissenschaftlichen Laufbahn gekommen bin. Und deshalb sollte man auf jeden Fall offen für die Erkenntnisse anderer Fachbereiche sein und die dann wahrscheinlich noch größeren Erkenntnisse, wenn man sich eben zusammentut und dann auch zusammenarbeitet. Ich muss trotzdem nochmal nachbohren, denn die Frage wurde nicht in Gänze beantwortet. Also wie haben Sie beide sich denn überhaupt gefunden? Ich finde das ja sehr spannend. Und wie kam es dann zu der Idee für diese Zusammenarbeit?
Ich überlege auch gerade, also ich so richtig, als du den Kongress ausgerichtet hast in Dresden, den DGSM-Kongress.
Das war, ich glaube, 2016. Ja, das war eine ganz interessante Sache für mich, weil ich muss ganz klar sagen, in meiner wissenschaftlichen Historie hatte ich mich eine Zeit lang aus der Schlafmedizin ein bisschen verabschiedet. Diese Grundlagenforschung, Schlaflabor, dieser Riesenaufwand ist natürlich sehr teuer und ich hatte dann irgendwann mal, ja, so, ich will nicht sagen, das Interesse verloren, aber wir haben das nicht mehr so stark gemacht, weil ich dann auch von Karlsruhe nach Dresden gewechselt bin. Und dann hatte ich damals, das war 2011 oder 2012, einen Anruf vom großen Automobilhersteller aus Deutschland und der hatte gefragt, der hatte Arbeiten gelesen von uns und hatte gefragt, ob wir denn einen Sensor hätten, der den Zustand der Fahrunfähigkeit vorhersagt. Ja, also was eigentlich gar nicht direkt mit der Schlafforschung zu tun hatte. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass Schlafforschung eine ganz andere Klientel plötzlich bekommen hat. Dass es plötzlich Automobilhersteller waren, die sich mit Schlaf im Sinne von Fahrerassistenzsystemen befasst haben, mit App-Herstellern, mit Telekommunikationskonzernen. Und über diese Schiene bin ich wieder eingestiegen in die Schlafforschung. Also eigentlich wirklich mit anderen Anwendungen, nicht mit den klinischen. Und die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung, mit denen hatte ich schon damals vorher berichtet und hatte gesagt, ich würde mal einen Kongress in Dresden veranstalten und ich war der erste Nicht-Kliniker, der diesen großen Kongress organisiert hat. Aber das war wirklich das Ziel, das auch technisch orientiert darzustellen, dass die Schlafmedizin nicht nur im Schlaflabor zu Hause ist, sondern auch in ganz anderen Bereichen. Und dabei sind wir dann wirklich enger zusammengekommen, haben auch gemeinsame Sachen dort vorgestellt und wenn Sie neue Techniken vorstellen, müssen Sie immer gleichzeitig ein Referenzsystem, also ein klinisch etabliertes System mit vorhalten, damit Sie das, was Sie da neu erfinden, auch validieren können gegenüber dem klinischen Standard. Und seit dieser Zeit, eigentlich seit dieser Tagung hier in Dresden, haben wir wirklich eine sehr intensive Zusammenarbeit aufgebaut und die läuft eigentlich auch durch den Austausch unserer Studenten und Mitarbeiter hervorragend.
Herr Brandt nickt nur ganz fleißig, aber das können natürlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht sehen.
Genau so war es. Also vielleicht kann ich einfach nur sonst ergänzen, dass, aber Hagen-Malberg hat es ja schon gesagt, dass einfach, ich glaube, jeder hatte so für sich seine Fragestellung und der jeweils andere konnte sie gut beantworten. Also was halt eben Interdisziplinarität ausmacht. Kliniker sind da vielleicht mal so ein bisschen auch genügsam. Ich habe nie, also lange Zeit nicht hinterfragt, ist es eigentlich gut, eine Technik aus den 80er Jahren zu nutzen? Und es war halt einfach so. Das hat Hagen-Malberg immer zu Recht kritisiert. Und es gibt auch viel bessere und einfache Möglichkeiten. Und das war faszinierend. Und so sind wir einfach durch gemeinsame Diskussionen dann da zusammengekommen. Genau, ja, so war der gemeinsame Weg dann.
Vielen Dank Ihnen schon mal bis hierhin. Ich würde sagen, am Ende dieser ersten Folge haben wir auf jeden Fall ein ganz tolles Grundlagenverständnis über Schlaf gewonnen. Wir wissen jetzt, wie Professor Malberg und Professor Brandt aus einer technischen und einer medizinischen Ebene zusammengefunden haben und eben zusammen interdisziplinär forschen. Und ich freue mich an dieser Stelle hier natürlich die zweite Folge schon mal anzuteasern. In der zweiten Folge werden wir uns weiter unterhalten. Also Sie sind noch nicht fertig mit mir. Ich kann Sie noch nicht verschonen. Da werden wir uns dann mit der Zukunft der Schlafforschung beschäftigen. Also was wird da auf uns zukommen? Vielleicht auch, wie erfolgsversprechend sind diese Schlaf-Apps? Und können wir vielleicht in Zukunft komplett auf Schlaf verzichten? Wird da uns die Forschung irgendwo hinführen? Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Malberg, und auch bei Ihnen, Herr Brandt, und möchte Sie, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, natürlich auch einladen, bei Fragen sich immer zu melden. Kontaktieren Sie gerne Professor Malberg und Dr. Brandt. Ich werde alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes notieren, aber Sie finden die beiden Experten natürlich auch online. Und dann kann ich nur sagen, tschüss und bis in 2 Wochen.